Hier kann man wirklich aus allen sozialen Schichten Gebäude sehen. Man sieht Straßenzusammenhänge, man begreift die Geschichte. In 600 Jahren kann man immer was erzählen und auch immer das sehen, was man erzählt. Das ist auch eigentlich der Nährboden für das dezentrale Stadtmuseum. Was ja nichts weiter ist als ein Freilichtmuseum, nur anders als auf der grünen Wiese.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Herzlich willkommen zu dieser ersten Förderbande-Folge im neuen Jahr. 2026 wird für die NRW-Stiftung ein besonderes Jahr, denn sie feiert 40 Jahre tolles Engagement im Land mit langjährigen Wegbegleitern und großartigen Projekten. Und manche davon sind seit den frühen Jahren bis heute dabei. Zum Beispiel die Altstadtfreunde Warendorf und ihr dezentrales Stadtmuseum, um das es heute gehen wird. Ich bin Maria Backer und freue mich auf eine Tour, die zwar durch 600 Jahre Stadtgeschichte führt, aber sehr einladend in der Gegenwart verankert ist. Davon konnte ich mich vor kurzem schon bei einem Besuch überzeugen.
Herzlich schön. Willkommen in Warendorf.
Ja, danke schön.
Ja.
Schmuck hier.
Ein bisschen, ja, genau.
Auf dem schönen Marktplatz vor dem historischen Rathaus holt mich Alfred Schmischalla vom Verein Altstadtfreunde Warendorf ab. Um uns herum lauter historische Fassaden. Daran stehen prominent die Baujahre. 1404 das Rathaus, 1552 die Apotheke. Daneben runde Giebel von 1604. Ich kenne den Platz, habe hier schon öfter mal im Café gesessen, aber heute werde ich alles mit neuen Augen sehen lernen. Schon am Anfang geht es anders los als erwartet. Wir lassen das historische Rathaus und den ganzen Markt einfach links liegen.
Das ist so ein Teil, ja, wo sich die Altstadtfreunde nicht drum kümmern müssen.
Der läuft von selbst.
Genau, der ist immer schon gut gepflegt worden über die Jahrhunderte. Und ja, wir können ja zu einigen Objekten jetzt gehen, die wir uns anschauen können. Ja.
Okay, also wenn wir jetzt woanders hingehen, verpasse ich da jetzt heute nichts.
Sie verpassen immer was in Warendorf.
Alfred Schmischalla muss es wissen. Er lebt seit 1984 in der Stadt, da ist er 17 und engagiert sich sofort bei den Altstadtfreunden. Das prägt auch seine Berufswahl. Er arbeitet als Techniker für Baudenkmalpflege beim Kulturbüro der Stadt Warendorf. Im Vereinsvorstand ist er natürlich ehrenamtlich. Unser erster Stopp kommt schon nach 200 Metern in einem kleinen Haus in einer Seitengasse.
Herzlich willkommen in der Schaltzentrale. Hier sind wir in unserer Bibliothek und unserem Besprechungsraum. Sie sehen das Werkzeug noch auf dem Tisch mit dem Eingangsbuch, Zollstock und alles, was dazugehört. Und hier werden ankommende Objekte, die Altstadtfreunde oder das dezentrale Stadtmuseum geschenkt bekommen, inventarisiert.
Es sieht nach einer ganz normalen Dreizimmerwohnung aus. Allerdings stehen an jeder Wand hohe Regale, rappelvoll mit Gegenständen, Kartons oder Büchern.
Was haben Sie da gerade in der Hand gehabt dann zum Beispiel?
Das oder ist jüngst? Ein Gemälde gewesen, was wir da haben und verschiedene Fotografien, aber auch solche Sachen wie Seifen, wie wir es hier in der Ecke sehen. Das sind eben Objekte, die es so nicht mehr gibt.
Eine Seife der Marke Lux in rosa Glanzpapier. Auch wenn ihr Duft längst verflogen ist, strahlt sie noch die prüde Eleganz vergangener Tage aus.
Pflegen Sie Ihren Teint mit Lux wie Filmstars in aller Welt. So fantastisch.
Reizend.
Keine 5 Minuten in diesen Räumen und aus den Regalen fängt es an zu wispern. Jedes Ding buhlt um Aufmerksamkeit, will seine Geschichte erzählen. Eine historische Postkartensammlung grüßt mit Motiven der Warendorfer Hengstparaden. Eine Tüte fein gewalzter Rippentabak aus Bünde hat mal für häusliche Gemütlichkeit gesorgt. Und ein uralter Feuerlöscheimer aus Weidenrute und Segeltuch hat die Erinnerung an große Stadtbrände in sich eingewebt.
Wir hatten 4 insgesamt. 1404 den ersten, 1741 den letzten. Und da hat man dann versucht, mit diesen Säcken oder diesen Eimern den Brand zu löschen.
Mühsam muss das gewesen sein. Und die Gefahr allgegenwärtig.
Das liegt an der Bauweise der Häuser. Im Mittelalter eben viel mit Stroh und Strohdocken gearbeitet im Dach. Und wenn dann so eine Katze leider den Schwanz zu nah ans Feuer hielt, ist sie geflüchtet an den höchsten Punkt im Haus und hat dadurch dann die Dachhaut quasi in Brand gesetzt. Und der Funkenflug ist dann über die Häuser am Marktplatz hinweggegangen und ist dann hinter den Häusern am Markt runtergekommen. Und dann ist der ganze westliche Teil der Altstadt abgebrannt.
Wer das weiß, sieht Warendorfs damalige Wunden auch heute noch. Denn die ganz alten Häuser stehen nur im Ostteil der Altstadt. Alfred Schmischaller schafft es, innerhalb von Sekunden die Epoche zu wechseln. Der Nachlass einer bekannten Warendorfer Künstlerin des frühen 20. Jahrhunderts will noch Aufmerksamkeit. Den haben die Altstadtfreunde vor kurzem erst gerettet.
Die Putzfrau hat uns samstags morgens angerufen und hat gesagt, da liegt was auf der Erde, das können Sie haben. Kommen Sie doch mal vorbei und gucken sich das an. Und wir haben sofort mein Auto mindestens dreimal vollgepackt und alles gesichert. Und das sind wunderbare Aquarelle, Vorzeichnungen, alles, was Elli Grützner so vorbereitet hatte. Und es wäre eine halbe Stunde, Stunde später wäre es im Müll gelandet und wäre weg gewesen. Doch.
Geschichten wie diese werde ich noch öfter hören. Die Altstadtfreunde Warendorf sind schon mal eine Art Rettungsdienst in Sachen Stadtgeschichte. Die Idee ist aber nicht nur, all die Dinge zu sammeln, sondern sie mitsamt ihrer Geschichten lebendig zu halten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und das in diversen historischen Häusern Warendorfs. Und da kommt dann auch die NRW-Stiftung ins Spiel mit einer ganzen Reihe von Förderungen. Noch bevor meine eigentliche Führung durch das dezentrale Stadtmuseum überhaupt angefangen hat, ahne ich, dass Alfred Schmischaller mit seinem Satz
»Sie verpassen immer was in Warendorf«
kein bisschen übertrieben hat. Ich bin gespannt auf die nächsten Stationen und den Blick hinter die Fassaden, aber erstmal gibt's Besuch im Förderbandestudio. Und da ist vom Verein der Altstadtfreunde Warendorf heute Christina Kostas bei mir. Sie gehört auch zum Vorstandsteam, ist studierte Volkskundlerin und sie wohnt gewissermaßen mitten in diesem Warendorfer Geschichtsprojekt. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Backer. Hallo.
Wie lebt es sich denn in der Warendorfer Altstadt quasi mitten im Museum?
Also ich finde das ganz wunderbar. Wir sind da eher zufällig gelandet. Wir wohnten erst im Norden und da wurde was frei, wo man arbeiten und wohnen konnte. Und dann sind wir dann richtig schön ins Herz des Ostviertels an den Schweinemarkt gekommen und atmen Geschichte und lieben das sehr in unserem kleinen, verwunschenen, ja, krummen Häuschen.
Sie sagen atmen, ne? Es ist wirklich etwas, man kann es nicht ignorieren. Man nimmt es jeden Tag auf.
Nein, man geht vor die Tür und guckt auf den Kirchturm und sieht diesen kleinen Schweinemarkt, der wirklich als Markt damals auch funktioniert hat mit der Wasserpumpe. Und die Klosterstraße, wenn man da einbiegt, sieht man im Grunde vor dem inneren Auge noch die Milchmädchen mit ihren Zöpfen und die Milchkannen da stehen und ich genieße das sehr.
Und jede Geschichte und jeder Name ist ein kleiner Kosmos für sich. So viel habe ich auf jeden Fall gelernt, als ich da war.
Das ist wohl wahr.
Es wird Zeit, eines zu klären. Was ist überhaupt ein dezentrales Stadtmuseum und wie funktioniert das?
Die meisten Städte haben ja ein Stadtmuseum. Da geht man dann hin und kann so einmal durch die ganze Stadtgeschichte galoppieren und sich hier und da mal aufhalten. Die Idee beim dezentralen Stadtmuseum ist natürlich, dass erstmal diese Stadt ganz anders erfahrbar ist, wenn man zu Fuß durch diese Stadt geht und erlebt, wo diese Häuser stehen, was für Nachbarhäuser sind da vielleicht. Und so kann man auch viel besser verstehen, wie das soziale Gefüge war. Wo lebten die reichen Leute? Wo lebten die Arbeiter? Wie sehen die Straßen aus? Sind sie breit? Sind sie schmal? Fällt Licht in einen Hinterhof oder nicht? Und es hat einen ganz großen Reiz auch für Besucher, dass sie in die Häuser rein dürfen. Es ist so was Privates, so was Intimes, wenn man in so ein Arbeiterhäuschen geht, in so ein Gardem und dann gesagt bekommt, hier haben zwei Familien auf diesen paar Quadratmetern gewohnt. Dann ist das einfach ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man ein Foto in einem Stadtmuseum sieht. Ja. Und das ist halt das große Glück, dass wirklich so viele Objekte so nach und nach dafür aufbereitet werden konnten.
Wie viele Häuser sind es?
Ja, es sind mittlerweile 6 Häuser. Ein Gardem, wo wirklich Arbeiter gewohnt haben. Gardeme sind so kleine Arbeiterhäuschen, wo aber auch zum Beispiel Witwen gewohnt haben oder unverheiratete Frauen. Auf jeden Fall eher Leute mit so einem prekären Hintergrund. Wir haben aber auch ein klassizistisches Bürgerhaus. Das historische Rathaus ist natürlich auch Teil des dezentralen Stadtmuseums. Das Torschreiberhaus dokumentiert eben, was erforderlich war, wenn man damals in so eine Stadt wie Warendorf hinein wollte und vielleicht sogar Waren handeln wollte. Das Ganze wurde dokumentiert und man musste auch etwas dafür bezahlen. Auch wenn man abends nach der Sperrstunde die Stadt verlassen wollte, musste man sich da in eine Liste eintragen. Oh. Das war alles reglementiert.
Kontrolle.
Genau. Ja, eine Fabrikantenvilla haben wir, das Zigarrenmacherhaus, wo eine Familie gewohnt hat, wo tatsächlich unterm Dach eine kleine Werkstatt war, wo Zigarren gedreht wurden. Und um das Ganze zu krönen, also das sind 6 Objekte, aber auf der alten Stadtbefestigung gibt es eine Promenade, die ebenfalls im Grunde so eine Klammer setzt um dieses dezentrale Stadtmuseum, wo man auch noch mal viel erfährt über Objekte, die links und rechts sind und so ein bisschen nachvollziehen kann, ja, wie Warndorf gewachsen ist und ja, wie so das Gefüge war.
Und wie funktioniert's, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne drei dieser Häuser zum Beispiel besuchen? Kann ich da einfach anklopfen?
Diese Häuser müssen natürlich eine Aufsicht haben und es ist alles ehrenamtlich und wir schaffen es im Moment, viele der Häuser offen zu halten am Sonntag. Sonntags von 15 bis 17 Uhr können Sie in die Häuser hineingehen, vor allem in die wichtigsten, ins Gadem, in das klassizistische Bürgerhaus, ins Museum. Ansonsten kann man das immer nach Absprache machen. Wir haben ja auch eine Touristeninformation in Warndorf, wo man immer sich melden kann und sagen kann, ach, wir kommen nach Warndorf, was ist möglich, welche Häuser können geöffnet werden.
Und dann findet sich jemand, der den Schlüssel hat.
So ist das.
Und einlässt. Okay, wie schön. Der Verein, den gibt es seit 1980 und am Anfang stand ein Protest gegen die damals übliche Stadtplanung. Es hat also ein bisschen revolutionärisch angefangen.
Ja, es waren natürlich andere Zeiten. Solche Stichworte wie die autofreundliche Stadt schwirrten herum. Und naja, man braucht immer genug Abstand zu den historischen Bauten, um sie überhaupt wertzuschätzen. Und es war damals so, dass es nicht besonders schick war, in der Altstadt zu wohnen. Die Häuser waren teilweise in einem schlechten Zustand und da war Abreißen leichter, billiger, ne? Man wollte auch dann was Modernes vielleicht.
Was ja so erstaunlich ist, weil Warendorf kaum zerstört war durch den Zweiten Weltkrieg, was ja ein großer Schatz ist, wie man heute weiß.
Genau, so aus der Retrospektive sieht man das, was für ein enormes Glück das war und wie Warendorf da auch heraussteht im Münsterland und in Ostwestfalen. Aber damals war es wirklich so, man hatte zum Beispiel die Straße Ostwall, wo ganz viele kleine Häuschen waren, die in einem schlechten Zustand waren. Und man hat diese Vision nicht gehabt, der toll restaurierten alten Häuser, der historischen Altstadt. Man hat sich irgendwie nicht gefühlt wie Rothenburg ob der Taube. Und da wurde zum Beispiel eine ganze Häuserzeile abgerissen.
Und dann kam aber die Altstadtfreunde mal endlich.
Ja, und das war aber nur ein Punkt. Also es wurde eine große Villa am heutigen See abgerissen, die eigentlich von den Bürgern auch geliebt wurde. Und als die abgerissen wurde, ging wirklich so ein Aufschrei auch durch die Stadt. Und als dann auch noch eine Straße, eine schöne, bequeme, autofreundliche Straße quer durch die Altstadt gebaut werden sollte und dafür auch wieder einige historische Häuser abgerissen werden sollte, da hat sich aus dem Heimatverein heraus diese Gruppe der Altstadtfreunde gegründet, um da ein Gegengewicht einfach zu setzen und ganz aktiv, das war so ein bisschen das Spannende, den Leuten zu zeigen, was sie eigentlich für Juwelen in der Stadt liegen haben. Und dann begann man direkt Hand anzulegen, Häuser zu restaurieren, um den Leuten zu zeigen, wie toll es auch ist, in so einem Denkmal zu wohnen und dass man damit auch nicht alleine dasteht. Ne? Man kann ja Hilfen beantragen. Die Altstadtfreunde haben immer mit Hand angelegt und irgendwelchen Putz abgehauen und
Fachwerk freigelegt.
Genau, und das war so der Ansatz, durch praktische Beispiele die Leute davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, diese Häuser zu erhalten.
Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, gäbe es die Altstadtfreunde Warendorf nicht, hätten wir heute eine völlig andere Stadt.
Das kann man wohl so sagen. Ja. Also vor allem die Straßenführung wäre ganz anders gewesen und
dann viel wäre weg.
Ne? Mhm. Ja.
Wie viele Mitglieder haben Sie? Das hört sich jetzt eigentlich so an, als müssten Sie mindestens 1000 sein.
Das wäre total schön, wenn das 1000 aktive Mitglieder wären. In Wirklichkeit haben wir so um die 300 Mitglieder, von denen natürlich nicht alle aktiv sind.
Ich habe viele kennengelernt, die irgendwas mit Volkskunde, Geschichte zu tun hatten und richtig Ahnung hatten oder sich drauf geschafft haben, Sütterlin zu lesen und solche Dinge dann zu können. Kann man auch ohne dieses Fachwissen mitmachen?
Ja klar, da kann sich jeder einbringen in den Verein. Das fand ich so toll, als ich ihn kennengelernt habe, dass wir so eine Fülle an Aufgaben haben, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Ob man jetzt was Kurzfristiges sucht oder was Langfristiges, egal ob man fachlich irgendwie einen Hintergrund hat, der einen da reinzieht oder ob man einfach nur für ein Gartenkonzert ein bisschen Wein ausschenken möchte. Es ist für jeden was da und die einen lieben eher die Konzerte, die wir durchführen und andere werkeln total gerne. Die sind immer, wenn es was Handwerkliches gibt, dabei und die Nächsten schreiben Bücher. Also jeder so ein bisschen, wie er es kann.
Okay. Die NRW-Stiftung kann fördern.
Ja.
Und das tut sie bei den Altstadtfreunden auch schon seit 1990 immer mal wieder und hat sich da sehr mit den Altstadtfreunden und dem Heimatverein verbunden. Insgesamt sind es weit über 300.000 Euro. Und eines der frühen Projekte, Sie haben es auch schon erwähnt, ist das sogenannte Gadem, ein Kleine-Leute-Haus mit langer Geschichte. Das hat der Verein gekauft und restauriert und ich habe es bei meinem Besuch an sehen dürfen.
Förderbande unterwegs.
Ein weiß verputztes Haus, mittig die Holztür. 5 Fenster in der Fassade wirken etwas schief, vermutlich weil sie nicht symmetrisch zueinander sind. Süß klingt die Adresse. Zuckertimpen 4. Die Namensherkunft ist nicht ganz geklärt. Auch das Wort Gadem lässt mehrere Interpretationen zu.
Wir wissen aber, dass die Gademe sich unterscheiden von den Bürgerhäusern, weil in Gademen Menschen wohnen, die damals kein Bürgerrecht hatten. Deswegen konnte das Haus ja auch nicht Bürgerhaus genannt werden. Es gab also Bürger, die in Bürgerhäusern wohnten und Gademer, die in Gadem wohnten.
Laurenz Sandmann ist Hausforscher, Historiker und seit 1980, also seit deren Gründung, bei den Altstadtfreunden Warendorf. Heute als erster Vorsitzender.
Geh mal ran.
Er kennt hier jedes Detail, jede Geschichte.
Wow.
Ja, wenn man hier reinkommt, spärliches Licht. Und das Licht haben wir sehr stark reduziert, dass man nicht fällt. Aber wir wollten auch nicht zu viel machen, weil zu dieser Jahreszeit war das auch nicht heller. Eher noch dunkler. Weil die Lichtquellen waren immer nur da, wo gerade mal die Petroleumlampe stand. Und die nahm man dann auch mit von einem Raum in den anderen Raum.
1663 wurde dieses Haus gebaut, direkt an die mittelalterliche Stadtmauer. Die Szenerie, die man heute hier betritt, ist aber aus dem Jahr 1925. Damals lebten 2 Familien hier.
Ein Lokomotivputzer mit seiner Familie und ein Gelegenheitskutscher mit seiner Familie. Beide verdienten sehr, sehr wenig Geld. Deswegen konnte der damalige Besitzer sich das Haus auch gar nicht leisten. Und deswegen musste er Räume untervermieten. Und wir stehen jetzt hier tatsächlich in dieser Flurdiele. Es ist breiter als ein Flur, aber nicht so breit wie eine große Diele.
Der Boden besteht aus Steinplatten. Links und rechts gehen 2 kleine Räume ab und ganz prominent im Flur ein gusseiserner Ofen, der mit Holz oder Kohle befeuert wird und wärmender Mittelpunkt des Hauses war.
Dieser Ofen funktioniert auch. Es gibt Tage, wo hier Wäsche gewaschen wird. Es wird Tage, wo hier drauf gebacken wird. Vor allen Dingen, Kinder finden das immer so spannend, wie lange das auch dauert, bis man dann was zubereitet hat. Aber irgendwie auch gemütlich, das war es natürlich damals nicht, sondern eher ungemütlich, aber eben zweckmäßig.
Dass die Dinge, ob Ofen, Tischdecke oder Petroleumlampe, damals wirklich so hier standen, ist übrigens verbürgt.
Wir haben tatsächlich noch einen Zeitzeugen gefunden, der nämlich als 5-Jähriger ausgezogen ist. Aber an ganz wesentliche Dinge konnte er sich erinnern. Zum Beispiel, ob es hier Strom gab oder nicht. Nein, er sagte, es gab nur Petroleum und sein Papa wäre so stolz gewesen, dass in ihrer guten Stube eine Gaslampe hing. Das war er total stolz auf, dass er die hatte.
Andere Leute hatten sehr wohl schon Strom und auch fließend Wasser. Aber hier im Gadem musste man sich anders helfen. Wasser gab es aus der Schwengelpumpe auf der Straße. Jeder Raum ist komplett eingerichtet. Mal sitzen ein Mann und eine Frau bei einer Tasse Tee. Im nächsten Raum ist für 4 Personen gedeckt. Die Familien haben zwar unter einem Dach gewohnt, aber gelebt wurde getrennt. Das erzählen auch die vielen kleinen Details im Haus. Die waren zu Beginn natürlich noch nicht so da.
Wir hatten weder ein Möbel, noch eine Tasse, noch sonst etwas. Und es gab aber wunderbare Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Archiv der Landesversicherungsanstalt, die 1925 die ärmsten Zustände durchfotografiert haben in Westfalen. Die haben wir uns angeguckt und danach haben wir Gegenstände gesucht, haben einen Aufruf in der Bevölkerung gemacht und wir haben sich weit und breit in Warendorf, aus Warendorf, Menschen gemeldet und wir haben uns total gewundert, wie viele Leute sich da meldeten.
Das Anliegen der Altstadtfreunde trifft offenbar einen Nerv bei den Leuten. Jeder hat noch etwas im Keller oder im Schrank. Manches wartet Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte auf den richtigen Moment, um endlich zu neuem Glanz zu kommen.
Ich zeige hier mal ein ganz tolles Stück. So, jetzt haben wir hier ein gusseisernes Teil. Das sieht jetzt erstmal aus. Es ist kreisrund, ungefähr 30 cm Durchmesser. Es gibt eine Klappe, die man öffnen kann.
Mhm.
Und was kommt hier rein? Hier kommt Kaffee rein. Mhm. Kaffeebohnen.
Nein, das ist eine Röstmaschine?
Ganz genau. Hier wird Kaffee geröstet. Also Kaffee war früher sehr, sehr teuer. Konnten sich auch viele nicht leisten, aber als Bohne vielleicht noch. Und da musste man sich das halt selber rösten. Und da gibt es da eine Vorrichtung noch dran, dass man das auch schön drehen kann.
Vermutlich haben sich mehrere Haushalte so ein Gerät geteilt, meint Laurenz Sandmann, der hier mit großer Leidenschaft zu jedem Stück die Geschichte erklärt.
In diesem Gebäude sind es etwa 3000 Exponate, vom Fingerhut bis zum Schrank oder bis zur Seife.
Das Museum soll lebendig sein und zum Anfassen. Denn jedes Stück begreift man am besten in seinem Zusammenhang. Das ist hier im Gardem im Kleinen so, aber auch in der Warendorfer Altstadt insgesamt.
Hier kann man wirklich aus allen sozialen Schichten Gebäude sehen. Man sieht Straßenzusammenhänge, man begreift die Geschichte. In 600 Jahren kann man immer was erzählen und auch immer das sehen, was man erzählt. Das ist auch eigentlich der Nährboden für das dezentrale Stadtmuseum. Was ja nichts weiter ist als ein Freilichtmuseum, nur anders als auf der grünen Wiese. Die meisten Häuser werden dann transluziert. Bleiben die Häuser an ihrem Ort und in dem Kontext.
Das ist übrigens auch etwas, das die NRW-Stiftung besonders begeistert.
Man steht in authentischer Geschichte und kann immer sagen, genau hier an der Stelle war das immer schon so. Ja. Hier stand das Haus, hier haben die und die gelebt, heute nicht mehr, heute ist es der Arzt sowieso, früher war es vielleicht die Dame so und so. Aber dieses Haus hat hier immer gestanden und es hat über die Jahrhunderte seine Geschichte bewahrt.
Mona Wehling leitet die Abteilung Heimat- und Kulturpflege und erinnert sich, dass es der Stiftung ein besonderes Anliegen war, die Geschichte dieses Gardems zu bewahren.
Dass man eben nicht nur über die Reichen und ihre schönen Häuser und Hinterlassenschaften spricht, sondern auch über das, was die kleinen Leute erlebt und hinterlassen haben und unter welchen Umständen sie leben mussten.
Zurück im Förderbandestudio, wo Christina Kostas vom Verein Altstadtfreunde Warendorf ja gerade mitgehört hat. Jetzt auch beim Hören ist mir nochmal so klar geworden, was für eine Arbeit da in jedem Detail drinsteckt. Und das Gardem ist ja nur eins von den Häusern, die Sie bespielen. Sind es irgendwann Selbstläufer, diese Häuser, oder wie lässt sich der Museumsbetrieb managen?
Sie haben gehört, wie viel Arbeit das ist, aber Sie haben ja bestimmt auch wahrgenommen, wie viel Freude und Begeisterung bei Dorf und Sandmann in der Stimme lag. Und so geht es vielen von uns. Also es wird mit viel Idealismus daran gegangen und natürlich ist es schwierig, die Museen jetzt zum Beispiel täglich zu öffnen. Das liegt daran, dass man immer mal wieder Leute findet, die Zeit haben, sich punktuell zu engagieren, aber es ist sehr schwierig, Menschen zu gewinnen, die tatsächlich eine Regelmäßigkeit gewährleisten können. Das heißt, es ist immer ein bisschen auf Kante genäht. Es ist eigentlich immer, hat man mehr Ideen, als man Zeit und Arbeitskraft hat, sie umzusetzen. Aber alle, die dabei sind, sind mit Herzblut dabei und mit Überzeugung dabei. Und wir haben eben gehört, dass im Gardem auch gebacken wird. Also zum Beispiel Karfreitag werden Struven gebacken und dann kommen Familien mit den Kindern und holen sich dieses traditionelle Ostergebäck. Und es macht dann Freude, ne? Immer da, wo Menschen zusammenkommen, hinter dem Gardem gibt es einen kleinen Garten, der soll jetzt auch ein Begegnungsgarten werden, dass man sich da wirklich treffen kann, dass man da verweilen kann, dass man in der Stadt ein frisches Plätzchen unter Bäumen findet. Das füttert dann die Motivation und die dabei sind, haben dann auch Spaß bei der Arbeit.
Ja, genau. Und Laurenz Sandmann hat ja eben gesagt, man kann alle sozialen Schichten sehen und auch erleben. Vielleicht sprechen wir mal über die Häuser der Reichen. Sie hatten es ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Und ich war zum Beispiel auch in der Klosterstraße 7, dem Haus eines gewissen Dr. Katzenberger. Auch da ist ja eine bestimmte Zeit eingefroren. Vielleicht nehmen Sie uns mal dahin mit. Es gibt einen Raum, den sollten wir definitiv kennenlernen.
Den müssen wir besprechen.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch so das Aushängeschild, ehrlich gesagt, des Museums. Man kommt in diese klassizistische Villa durch einen schönen klassischen Eingang und ahnt noch gar nicht, wenn man im Flur steht, was gegenüber hinter der großen Salontür sich befindet. Man sieht zwar schon, dass da so Schnitzereien über der Tür sind und dass der Sturz besonders gestaltet ist. Und dann macht man diese Tür auf und kommt in einen ovalen Gartensaal, der komplett bestückt ist ringsum mit einer Bildtapete, die von Hand in Paris gedruckt wurde. Und dann steht man da erstmal und fragt sich, wie kommt diese Tapete in das kleine Warendorf? Und wenn man sich dann umschaut und sieht, was da abgebildet ist, nämlich die Eroberung des Inka-Reiches, zwar nicht historisch fundiert, sondern basierend auf einem französischen Roman, aber man sieht im Grunde die Ankunft der Spanier, man sieht die Botanik, die sehr exotisch ist, man sieht Gebäude, die sehr exotisch sind, man sieht Menschen, die wahnsinnig bunt und schillernd gekleidet sind. Und dann hat man erstmal viele Fragezeichen im Kopf. Ne? Ja. Aber wenn man dann weiter...
Was wollte Herr Katzenberger?
Und das ist ja das Tolle, wenn man dann so wenn man so in ein Museum geht und erstmal hat man so ganz viele Fragen. Das ist ja ein super Einstieg.
Die sind ja, um das kurz zeitlich zu verordnen, im 19. Jahrhundert, irgendwann 1820er, 30er, 40er Jahre hat er da gelebt.
Die Tapete ist gerade 200 Jahre alt, die ist von 1823, 24 und damals war es super modern, sich mit diesen ganzen exotischen Dingen zu beschäftigen. Sei es jetzt Südamerika, Asien, China, war wahnsinnig en vogue. Und wer was auf sich hielt, ne, hat sich eben auch mit diesen Dingen umgeben. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass Herr Katzenberger sich diese Tapete geleistet hat und im Nachbarraum eben zu einem Thema aus der griechischen Mythologie auch nochmal so eine Tapete geleistet hat. Und das hatte sicher repräsentative Zwecke. Das war Mode. Und diese Tapete nach Warndorf zu holen, war schon so ein gewagtes Experiment. Aber es ist eigentlich, ist es überdimensioniert für so ein Städtchen wie Warndorf.
Ja, und ich meine, es gibt zwei Sachen. Der Dr. Katzenberger hat dieses Motiv so sehr geliebt, dass er sich auch noch die Sonne über die Tür hat zimmern lassen. Und was man ja auch mal sagen muss, 200 Jahre so eine Tapete an der Wand zu lassen, wer macht das?
Genau, das ist das Besondere eigentlich daran. Es gab in Warndorf noch mehrere Bildtapeten, die es eben nicht geschafft haben, ne, über die Zeit, die entweder den Leuten nicht mehr gefallen haben oder es war halt unpraktisch, weil wo stelle ich den Schrank hin vor den Inka-Palast, ja, weiß ich nicht. Oder sie wurden halt in Stücke geschnitten und woanders angebracht, in einem Treppenhaus zum Beispiel. Und dass sich diese Tapete so lange halten konnte, am Originalort, wo sie auch angebracht wurde, liegt einfach an den Bewohnern dieses Hauses. Dieses Haus war nicht immer in Familienbesitz, es hat die Familien gewechselt und trotzdem haben alle so viel Wertschätzung für diese Tapete gehabt, dass sie über die Zeit überdauern konnte und dass wir sie heute noch uns ansehen können.
Und auch hier hat sich die NRW-Stiftung an der Restaurierung beteiligt. Wir hören noch mal Mona Wehling.
Das habe ich vorher noch nie gesehen, in dieser unglaublichen Pracht, in einem privaten Ambiente. Also wenn man Bildtapeten sieht oder so, naja gut, die sind dann meist auf Leder, aber man assoziiert Schlösser, Adelshäuser, sagen wir mal so. Aber dass sozusagen ein Bürgerhaushalt auch darin investiert hat, um so zum Ausdruck zu bringen, welchen Stand er hatte, das hat mich einfach umgehauen.
Und vor dieser berühmten Tapete finden ja heute regelmäßig Konzerte und Lesungen statt. Und da habe ich mich gefragt, Frau Kosters, wie schafft man es eigentlich, das ganze Setting zu schützen? So ein Museum zum Anfassen birgt ja auch einige Risiken.
Ja, zumal da auch Trauungen stattfinden mit Gästen, die jetzt nicht kommen, weil sie historisch interessiert sind, sondern einfach, weil sie eine Hochzeit feiern. Genau. Aber das klappt eigentlich ganz gut, weil klar ist, wenn man diesen Raum betritt, dass es was Besonderes ist, ne? Und dass man dann nicht mit den Händen an die Tapeten geht und versucht, den Stuhl ein bisschen von der Wand wegzurücken und nicht den Kopf anlehnt an der Wand. Das funktioniert schon ganz gut. Natürlich muss man auf die Temperatur achten, auf die Luftfeuchtigkeit. Aber bisher, toi toi toi, hat alles gut geklappt und sie ist noch in einem guten Zustand. Und klar, ne, alle paar Jahrzehnte muss man da vielleicht mal den Restauratoren kommen lassen oder die Restauratorin, die dann da nochmal schauen, dass das alles in Ordnung bleibt.
Es ist jedenfalls sehr, sehr besonders, sich in diesem Raum aufzuhalten. Und apropos restaurieren, bei meinem Besuch habe ich ja noch ein bisschen Abendstimmung eingefangen. Kurz vor der musikalischen Lesung wurde aber erstmal noch ein bisschen gewerkelt und am nächsten Projekt gearbeitet.
Klopf, klopf.
Sie verhübschen Säulen?
Genau, das ist eine Tür. Die kommt hier vor die kleinen Regale von der anderen Seite und verdeckt dann das, was im Schrank ist. Der ganze Schrank war in einer Apotheke. Und von den Besitzern ist er gespendet worden an die Altstadtfreunde. Wir hatten ihn lange eingelagert und haben ihn jetzt vor einigen Wochen mit vereinten Kräften abgeschliffen und jetzt dreimal gestrichen. Und dann hat man festgestellt beim Abschleifen, dass eben die Basis und das Kapitell goldfarben waren. Und deswegen streichen wir es auch wieder Gold.
Bettina Salamann gehört auch zum Verein. Sie ist gebürtige Warendorferin und liebt es, Menschen für diesen Ort zu begeistern.
Was einfach schön ist, ist, wenn Leute hier reinkommen und man kann ihnen erklären, was die Besitzer, die verschiedenen Besitzer, wie die das Haus verändert haben und warum sie es verändert haben, was ihr Nutzen war.
Heute nutzt der Verein den Gartensaal in der Klosterstraße 7, um das Warendorfer Publikum auf eine musikalische Lesereise einzuladen.
Himmelblau, Himmelblau. Arbeitest du am Himmelblau? Das fragte ihn die Sonne. Ja, sagte er und schaute schlau.
Ich arbeite mit Wonnen.
Hubertus A. Janssen und Andreas Jessing nehmen das Publikum schnell mit in die Geschichte eines verliebten Dichters, der leider Pech hat beim Zustellen seiner Liebeslyrik. Die Stimmung ist gut und die bedeutungsvolle Tapete hält sich vorübergehend dezent im Hintergrund. Sie weiß ja, dass ihre Sonne in diesem Haus in Warendorf gar nicht untergehen kann. Frau Kostas, man könnte jetzt meinen, die Altstadtfreunde Warendorf haben alles, was sie brauchen. Vielleicht noch ein bisschen Nachwuchs wäre ganz schön. Aber runder kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Aber ich weiß, sie haben schon noch andere Wünsche, sogar recht raumgreifende Wünsche, oder?
Ja, wir versuchen natürlich, dieses dezentrale Stadtmuseum zu erweitern. Und wir haben wir ja eben drüber gesprochen, wir haben Wohnhäuser verschiedener Art. Aber was es in Warendorf auch immer gab, waren Wirtschaftsgebäude und gar nicht so wenige. Oft stand vorne an der Straße das Haus und es waren lange Grundstücke und auf der Rückseite dieses Grundstücks war dann zum Beispiel eine Scheune, die aber an einer anderen Straße lag. Und da gibt es eine sehr schöne Scheune, die ein tolles Beispiel für diese Zeit ist, im Neuen Hof, wo man ganz viel ablesen kann, auch Warendorf als Garnisonstadt, da wohnten Soldaten, da wohnte der Knecht bei den Pferden und das konnten wir alles schon rausfinden und diese Scheune auch zugänglich zu machen für das dezentrale Stadtmuseum, aber eben auch sie zu nutzen als Ort der Begegnung, als Werkstatt, als vielleicht auch Magazin für die Exponate.
Sie brauchen Platz für ihre ganzen
Schenkungen. Ja, das wäre toll, genau. Ja. Und die Arbeiten haben begonnen, aber auch da braucht man Mittel und Mitarbeiter und genau, das ist eins unserer kommenden Projekte.
Was die Mittel betrifft, habe ich schon mal ein bisschen vorgefühlt und ich glaube, da Sie ja auch wissen, wie das mit den Anträgen geht, sehe ich eine gute Zukunft. Christina Kostas vom Verein Altstadtfreunde Warendorf, schön, dass Sie hier waren im Förderbandestudio. Danke für Ihren Besuch und nehmen Sie bitte ganz viele Grüße mit nach Warendorf.
Mache ich gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dank geht auch an alle, die uns zugehört haben. Empfehlen Sie unseren Podcast gern weiter. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und wenn Sie mehr von der NRW-Stiftung wissen wollen, näher ran möchten, 2026 ist ein super Jahr, um Mitglied im Förderverein zu werden. Die Stiftung wird ja 40 Jahre alt und es stehen wieder tolle Förderprojekte an. Vielleicht haben Sie selbst auch eins, brauchen Unterstützung, dann melden Sie sich doch auch gern. Alle Infos gibt es unter nrw-stiftung.de. Ich sage tschüss für heute, bis zur nächsten Folge am zweiten Donnerstag im Februar.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.